Bus! Es hat nicht geklappt. Da kam so ein kleiner Asiate daher. Der hat uns zusammengeschlagen.
Was soll das? Wieso störst du mich bei meiner Arbeit? Was erlaubst du dir? Du weißt doch, dass du mich nicht stören sollst, du dumme Sau!
Bus! Wir sind wieder verprügelt worden. Diesmal im Salon.
Kann doch so nicht. Ich hab's dir doch schon wieder gesagt und du kommst wieder rein. Leute, ich kann so nicht arbeiten. Du störst mich in meinem, was ich tue. Hinfort!
Bus! Die sind schon wieder gekommen, obwohl wir eigentlich sie verjagt hatten, aber sie haben uns nochmal verprügelt.
Oh, ja. Du machst mich wahnsinnig! Der Moment ist gekommen, wo ich dir in die Fresse haue überhaupt! Diesmal schlage ich in die Fresse, das kannst du ja hören! Und du wirst sehen, wie meine Faust dir mitten ins Gesicht schlägt, du dumme Sau! Hier!
Ah! Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash. Für sie sind es die Prime-Perlen.
Hallo und herzlich willkommen zu den Prime-Perlen.
Dem anderen kulturellen Filmerlebnis mit sanften Stimmen.
Obwohl er eigentlich nie so redet.
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist immer nur ein Cosplay, bevor er durchdreht.
Also kannst du sagen, was du willst. Max Giermann ist der Einzige, der Klaus Kinski wirklich gut nachmachen kann.
herzlich willkommen zu den Prime Bären. Heute mit einer heiligen Dreifaltigkeit, was man haben kann, eigentlich bei Trash-Perlen, wenn man sie denn findet. Es ist ein Prügelwestern à la Bud Spencer und Terence Hill. Wichtig aber, es ist nur mit einem imitierten Bud Spencer. Es gibt keinen Terence Hill, sondern einen chinesischen Kampfkünstler namens Shanghai Joe, also die Rolle hier. Also ein Eastern, ein alberner Eastern mit einem Western, der nachgemacht ist. Und Klaus Kinski spielt die Rolle des Bösewichts. Das ist eigentlich alles, was man will, oder?
Also es ist tatsächlich, dass wir den gefunden haben, das war wirklich so absoluter glücklicher Zufall. Ich hab bei Prime werden uns ja dann immer die Sachen angezeigt so und da siehst du schon in diesem Vorspannbild, wie Klaus Kinski da irgendwie so da hockt irgendwie mit seiner Zigarre und guckt. Und dann sag ich, was ist denn das? Und dann siehst du irgendwie so dieses Poster dazu, hast du so diesen Bud Spencer-Imitator, der da irgendwie so dieses typische, was man heutzutage von YouTube, von diesem Thumbnail jetzt kennt, dieses erschreckende Gesicht. Ich sag, da muss ich mal kurz reinskippen. So. Und dann nach den ersten paar Minuten ist da schon so eine hässliche Schlägerei, die so beschissen ist, wie es noch geht. Und ich dachte, perfekt, kauf ich. Gucken wir uns an.
Ja, also dieser Film ist aus dem Jahre 1975 aus Italien, also Produktionsland Deutschland, Italien, unter der Regie von Adalberto Albertini. Kennt man oder auch nicht. Ja, und es gab ein paar Filme mit so einem Duo, das halt wirklich Bud Spencer und Terence Hill auf Wish bestellt war. Aber das ist tatsächlich auch nicht mal dieser Darsteller, sondern es ist nur die zweite Reihe der Imitatoren. Also der Darsteller, der unseren Bud Spencer Lookalike gibt, das ist Tommy Polga. Nie gehört, hat auch keine weiteren Filme von größerer Beachtung gemacht. Und die andere Hauptrolle spielt...
Naja, der hat bei Mein Name ist Nobody mitgemacht.
Und kannst du dich erinnern, wer es da gespielt hat?
Ja, der dritte Ganove von links, was weiß ich denn?
Also durfte mal in die Aura des echten Darren Hill kommen. Und Shanghai Joe wird gespielt von Chen Li. Ist der dir ein Begriff, du?
Als Ach, vergiss es. Das ist auch so ein Typ, der halt nichts gemacht hat. Der hat Letterboxd hat er irgendwie noch vier weitere Filme im Petto gehabt und nichts davon kenne ich. Einer davon heißt Marco Polo, aber das sind alles so nichtssagende Filme. Also was soll's.
Ja, so ähnlich ist es bei Tommy Polga auch. Und im Gegensatz dazu haben wir der Klaus der Kinski als Pat Barnes. Klaus Kinski hat in den 70er Jahren sehr, sehr viele Filme gemacht. Immer so ein bisschen, also wenn man seiner Biografie Glauben schenken darf, auch so, alle Rollen waren für ihn gleich scheiße, mehr oder weniger, die ihm angeboten wurden. Er hat dann immer die angenommen, die ihm am meisten Geld geboten haben. Und so also eine war das
man,
sicher.
Wie man da nicht, also wie man da nicht verstehen kann, dass das ein hochsympathischer Mensch war, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, ich weiß auch nicht. Also was soll's. Ja, auf jeden Fall. Ich vermute mal, das wurde auch irgendwie in Spanien gedreht. So kam es ja zumindest vor. Und ja, worum geht's? Es geht darum, dass in einer Westernstadt, also es sind zwei verschiedene Sachen, die da so ein bisschen aufeinander prallen. Wir sind in einer Westernstadt, irgendwie wahrscheinlich in der mexikanischen Grenze, was weiß ich. Dort gibt es zwei Menschen. Einmal den Bill Cannon, das ist unser Bud Spencer-Typ, der so eine Art fahrender Händler, so Snake-Oil-Verkäufer ist. Also ein Quacksalber, der halt die Leute eigentlich mehr oder weniger auf den Tisch zieht mit irgendwelchen Tinkturen, die helfen sollen oder auch nicht. Dann haben wir Shanghai Joe, der aus dem Hintergrund immer für Ordnung sorgt. Ja, wie darf man sich das vorstellen? Also wer gerne so Eastern aus den 70ern guckt, sowas halt, der einsame Held, der durch die Lande zieht, aber in diesem Fall halt der Western, der wilde Westen und dort eben für Ordnung sorgt. Am Ende kommt dann raus, er ist Teil der Bundespolizei, er ist irgendwie ein Federal Marshal oder was auch immer. So. Und die stranden jetzt, also landen halt beide in dieser Stadt, wo verschiedene Dinge vor sich gehen. Das Wichtigste ist, dass halt der Bill Cannon auch ein Wünschelroutengänger ist und bei einem mexikanischen Dorf, als er sich auf die Suche nach Wasser für sie macht, auf Öl stößt. Und Pat Barnes, der größte Immobilienbesitzer oder Landbesitzer in diesem Örtchen und damit auch irgendwie der große Boss von allem, obwohl er weder Bürgermeister noch Sheriff ist, aber irgendwie alle in seiner Tasche hat, möchte gerne den Mexikanern das Öl abluchsen. Gleichzeitig kommt ein neuer Richter in die Stadt, der ihm gefährlich werden könnte. Also gibt es da so verschiedene Fraktionen, die gegeneinander kämpfen und unser Bill Cannon und Zhang Haicho mittendrin. Und am Ende gibt es eine Riesenschießerei, so wie es sein muss. Ein Duell mit vielen Nahaufnahmen, wo unsere Helden dann Klaus Kinski tot machen. Und eine Liebesgeschichte gibt es zwischendurch auch noch mit der Tochter des Richters und dem Sohn von den mexikanischen, was sind das halt, Einwanderer oder sowas, halt, die halt auf dieses Öl stoßen. So. Ja, und zwischendurch gibt es eine Menge Kloppereien in Saloons auf freiem Feld oder halt in einem Sattel. Wie heißt das? Stall. ja.
Ganz wichtig zu erwähnen zu dem Film, das ist der zweite Teil. Es gibt nämlich einen Erstling, der heißt, glaube ich, The Fighting Fists of Shanghai Joe. Mit einem anderen Darsteller wohl bemerkt. Der wird hier auch von jemandem halt neuem halt eben gespielt, ist in dem Film. Und der Erstling ist tatsächlich wesentlich ernster als das hier. Also das hier wird wirklich so als so eine Art kleine Western-Komödie irgendwie signalisiert. Und der erste ist tatsächlich so eine richtige Mischung zwischen Eastern und Western. Der ist teilweise auch recht brutal. Ich habe mal kurz vor uns in den Trailer reingeguckt. So. Also da werden richtig schon Hände abgehackt, Augen ausgestochen, ist alles dabei. Hast du ja halt alles überhaupt nicht so.
Also, und du meinst, der heißt im Original der Mann mit der Kugelpeitsche.
Genau, der.
Aber es ist halt wieder so eine typische, wir nennen halt irgendwelche Namen von Charakteren und machen da halt irgendwie so, als wäre das eine Fortsetzung, aber es ist es gar nicht.
Doch, es ist schon eine Fortsetzung. Also, sagen wir mal so, die beiden haben nichts miteinander zu tun, aber die Figur des Shanghai Joe ist sowohl in dem Film jetzt hier als auch in diesen anderen sozusagen halt. Und es soll halt schon derselbe sein quasi. So ein bisschen dieses halt eben erlebt oder neues Abenteuer, was weiß ich denn. Und vom Trailer her muss man leider sagen, der erste hat uns wahrscheinlich besser gefallen, zumindest mir. Mhm. Weil da ist nämlich die Ausgangssituation, dass er irgendwie sich gegen diverse Auftragskiller halt zur Wehr setzen muss und sich dann halt eben da durchschlägt und die alle abmeuchelt. Und Klaus Kinski ist tatsächlich auch in diesem Film mit dabei und spielt einen Auftragskiller, der irgendwie als Scalper Jack oder so ähnlich bekannt ist. Und einen Fetischismus hat gegenüber Scalps. Also quasi, er findet halt irgendwie Scalps, finde er ganz toll. Ich habe vorhin mal die Szene kurz angeguckt, wo er da irgendwie, also es ist purer Klaus Kinski, er hat da irgendwie noch so eine Frau irgendwie entführt und am Bett und dann ist er halt so vollkommen wahnsinnig und sitzt so einer Puppe so einen abgeschnittenen Scalp auf und ach oh Gott, herrlich.
Ja, das haben wir hier alles nicht.
Leider nicht, ne. Obwohl es ja auch so ein, zwei Momente gibt mit ihm.
Das stimmt, ja. Gerade zum Ende hin, wenn er dann frei drehen darf. Ja, wollen wir dann Highlights und Lowlights einsteigen, nacheinander ja, bitte. Folgend?
Bitte, bitte.
Ja, die ersten Highlights. Ist erstmal, dass wir komplett in den Film reinsteigen, ohne irgendeinen Vorspann. Also das ja, ist eigentlich ein Lowlight, aber das kann man von vornherein sagen. Der Film ist geschnitten auf dem, was es auf Prime gibt. Und zwar komisch. Also irgendwie die Originalversion ist noch länger als die deutsche Version. Und die Version hier bei Prime, die ist nochmal geschnitten. Und zwar so, dass man auch merkt. Aber ich dachte, was denn jetzt? Ja gut, geht halt gleich mal los. Ja, und da ist halt diese Wünschelruten-Szene. Und irgendwie, die Mexikaner wissen nicht, dass Öl wertvoll ist.
Da habe ich ja auch gefragt, wie bekloppt seid ihr denn?
Ja.
Er sagt es denen ja vor allen Dingen auch, ne, ihr könnt damit einen Haufen Geld bezahlen. Ja, aber dann kann ich mir kein Wasser.
Kann ich das trinken? Oder was?
Ja, ja. Du kannst dir Wasser kaufen, Chef.
Okay. Ja, wie er mit halt dieser Route da rumgeht und dann darauf stößt und so. Und ja, fand ich erstmal ganz nett, weil da auch wieder ein paar dumme Sprüche fallen, die auch, glaube ich, mehr von der Synchro sind.
Ja. Willst du den einen gleich einspielen?
Ja, das kommt ein bisschen später.
Also kommt der später? Ich dachte, der ist schon relativ zeitig hier mit diesem hier. Ich habe Blähungen und immer wenn.
Nein, das kommt erst später, da komme ich noch dazu.
Also, schade.
Also vorher basiert ja, lernen wir die anderen Figuren kennen, nämlich auch Klaus Kinski. Der, glaube ich, wirklich nicht viel Zeit hatte, um die seine Szenen zu drehen, weil irgendwie die Hälfte seiner ganzen Szenen ist in seinem Büro und da läuft er mal auf und ab, raucht eine Zigarre und schickt
und
die Leute.
Und irgendeiner kommt rein und stört ihn. Ja. Was störst du mich bei meiner Arbeit?
Aber schön fand ich halt, ohne den Leuten jetzt irgendwie ein bisschen auf die Füße treten zu wollen, die da mit im Spielen, die geben sich schon alle Mühe. Aber ja, die Kinski hat einfach so eine Präsenz. Das ist, ja, das ist auch natürlich bei anderen Filmen so. Aber der nimmt die ganze Leinwand eigentlich für sich ein, sobald er da die Szene betritt. Und du merkst auch so Sachen, der macht Sachen, auf die anderen gar nicht kommen würden. Also der gibt ihnen so Befehle und dann packt er einmal einen an der Krawatte. Und du merkst irgendwie, dass der nicht damit rechnet, der Schauspieler. Und sagt ihm halt, was er als nächstes tun soll. Also seine Henchmen, die er dann losschickt. Und der hat da dann viel zu sagen. Eigentlich, der läuft immer nur auf und ab und redet darüber, dass irgendwelche Pläne geschmiedet werden müssen, was er als nächstes tun. Und schickt dann immer seine inkompetenten Mitarbeiter los. Und ja, also Kinski kommt schon rüber.
Also das ist halt so ein Highlight von mir, ne? Klaus Kinski an sich ist halt einfach ein Highlight, wie das sich halt in den gesamten Film gibt. Weil selbst wenn er halt nicht viel halt irgendwie Sets irgendwie betritt oder halt das meiste irgendwie nur in seinem Büro halt irgendwie spielt, aber also ich weiß nicht, wenn ich ein Henchman von dem gewesen wäre, ich hätte auf jeden Fall gewusst, okay, mit dem, der fackelt nicht lange. Vielleicht hätte ich ihn lieber irgendwann selber mal in den Rücken geschossen, einfach um sicher zu sein. Und als Schauspieler weiß ich nicht, ob ich vielleicht einfach das Set verlassen hätte. Weil mit diesem Wahnsinn, also wie der halt spielt, du meintest ja gerade hier, da gibt es ja die Szene, wo der den dann irgendwie so schnell zu sich zieht oder so. Es gibt ja auch später noch eine Szene, wo er die Frau irgendwie so an den Haaren packt und bla. Und ich dachte mir auch, alter Schwede, ey. Also ich hätte fast schon ein bisschen Angst irgendwie um mich selber. Entweder du hättest ihm eine irgendwann gegeben und dann eine Schlägerei entfacht oder.
Nee, das ist durchaus so gewesen. Also das, ich hatte mal bei wie hieß diese Kinosendung, die früher auf Viva 2 kam, mit dem Simon Gosi Johann?
Ja, ich weiß schon, welche du meinst. Flimmerspiel oder so, ich weiß gar nicht mehr.
Naja, auf jeden Fall haben die mal einen interviewt, der irgendwie auch in den 70ern mit Klaus Kinski gedreht hat. Und die Szene war, dass Klaus Kinski halt ihn erwürgen muss. Und Kinski hatte das an einer Puppe geübt Und der war dabei, der Schauspieler, und hat halt gesehen, wie Kinski in seinem Wahn der Puppe da irgendwie den Kopf abgerissen hat. Hat gesagt, das spiele ich nicht. Der nimmt da wieder eine Puppe. Ich mach das nicht. Und ist dann irgendwie einen Tag später oder so irgendwo lang gelaufen, und da, wo halt irgendwie die Garderoben waren, und dann kam der Kinski plötzlich aus der Tür raus und schreit ihn an, du feiges Schwein. Also, ja, deine Gefühle, die du gerade geäußert hast, haben die Menschen tatsächlich so erlebt.
Ja, aber was halt krass ist, dass der halt immer wieder gebucht wurde. Ne? Der macht ja in wahnsinnig vielen Western, hat er ja mitgemacht. Der hat auch in vielen von diesen, das sind also so, wenn du mal von den Filmpostern guckst, das sind viele so Filme, wo er scheinbar irgendwie jemanden mit einer Knarre halt spielt. Also es gibt halt viel so Poster mit ihm, und wo er eine Waffe irgendwie hält und lauter so einen Kram. Nee, ich hätte das nicht mitgemacht, sage ich ganz ehrlich halt so.
Ja, Kinski hat halt seine Herzog-Filme gemacht und noch ein oder zwei andere gute und sowas, aber halt viel Scheiß dazwischen. Auch viel verschwendetes Talent.
Tja.
Gut. Anderes Highlight. Der Shanghai Joe-Song. Wie stehst du dazu?
Das hätte ich jetzt auch als nächstes rausgehauen.
Also,
wenn als dann halt Shanghai Joe eingeführt wird, der kommt da halt in dieses mexikanische Dorf und will, glaube ich, irgendwie was trinken oder ich weiß es gar nicht, oder fahrt irgendwie über was an, und die sagen natürlich, sie haben nichts. Und dann kommen dann gerade die Henchmen von Pat Barnes und wollen die Mexikaner dort vertreiben und sagen so, ja, ihr müsst ja alle euch verpissen. So. Und ja, warum denn so? Das geht euch nichts an, das Land gehört euch nicht, abhauen. Und dann sagt halt eben Joe so zu denen, ja, was soll das jetzt hier und so? Ja, kümmere dich um deinen eigenen Dreck, und dann gibt's eine kleine Schlägerei. So, die Schlägerei ist mega scheiße. Das ist ein anderes Highlight für mich, die Kämpfe. Aber jedes Mal, wenn Joe quasi halt in den Kampf zieht, gibt's so eine lustige Bud Spencer und Terence Hill Klopper-Musik sozusagen mit dem tollen Titel Hey, Shanghai Joe. Und es passt vorne und hinten nicht. Es ist rassistisch hoch 10 und es ist halt einfach herrlich.
Wieso rassistisch?
Also, sorry, aber dieses halt so irgendwie so. Ich glaube, hatte mir mal irgendwo den Text durchgelesen, da steht auch irgendwas so von irgendwie Chinese, hast du nicht gesehen, bla, wilden Westen, ich weiß nicht, irgend sowas. Komisch, es ist da mit drin, wo Wosch nicht. Also schon als erst stereotypisch halt. Es ist aber Gott sei Dank so, dass es nicht so diese typischen chinesischen Klänge noch gibt. Das wäre ja noch der Oberhammer gewesen, aber.
Nee, so eine schmissige 70er-Jahre-Nummer. Ja, ja. Die halt so im Hintergrund dudelt und dann immer weiß, okay, jetzt geht der Kampf los. Also beim ersten Kampf habe ich mir aufgeschrieben, naja, das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Aber es ist ja auch so, also ich finde, die Kämpfe werden im Laufe des Films besser. Das ist mein Notizbuch runtergefallen. Entschuldigung.
Also da möchte ich dir vehement widersprechen. Wären sie nicht.
Also sie werden etwas besser gefilmt und noch ein bisschen ausgefeilterer. So.
Naja, man hat schon gemerkt, dass der Kollege, der den Joe spielt, dass der kein Martial Arts konnte. So, das ist das eine. Dann hatte er auf jeden Fall Hilfe von seinem besten Stunt-Koordinator, das Trampolin. Weil der macht ja einen Flickflack nach dem anderen über die Leute drüber, so aus dem Stand, immer wieder so.
Und
ich habe mir auch die Frage gestellt, sag mal, seht ihr das denn nicht? Der springt gerade wieder über euch, dreht euch doch einfach um und haut zu, dann springt der mitten in die Faust rein. So. Ja, also irgendwann muss man doch auch mal kapiert haben, wie der Kampf von dem Idioten funktioniert.
Ja, aber der haut doch auch so hart zu, dass die Luft die Leute umhaut. Das ist ja immer zu sehen, man sieht halt, dass er daneben schlägt, die Leute fallen trotzdem um. Also es ist teilweise sehr gruselig gefilmt. Das ist überhaupt so null, da komme ich später noch dazu. Aber ich fand halt, also die ersten Kämpfe, die haben überhaupt gar keine Hoffnung gemacht. Oder vor allem der erste Kampf. Da war es so, oh je, da hat keiner gewusst, was der andere machen soll. Also der Regisseur wusste nicht, wie man Action inszeniert, und dann hast du auch noch sozusagen, ja, ich weiß auch nicht. Das ist, glaube ich, so, wenn chinesische Touristen nach Deutschland kommen und denen dann so ein China-Imbiss von hier empfohlen wird, als das heimische Essen. Da sagen die dann auch, nee. Ich habe es mal gesehen, irgendwie war bei so einer Doku über Neuschwanstein. Da haben die chinesischen Touristen, sind dann so ein bisschen krummelig, sind sie dann in so ein asiatisches, so, glaube ich, chinesisches Restaurant gegangen, wo sie wissen, das schmeckt alles furchtbar im Vergleich zu was es zu Hause gibt. Aber das, das europäische Essen wollten sie auch nicht. und glaube, so wäre das hier, ne? Also der unser Chen Li, der Darsteller, im Vergleich zu den richtigen Eastern Stars, ist halt mehr der Imbiss.
Nee, es ist halt vor allem so traurig, weil du halt merkst, dass die ja wohl schon ganz gerne in diese Richtung gehen wollten, halt wie früher die Eastern in den 60ern, 70ern gemacht worden sind, von den Kämpfen halt, so dieses typische langsame, tanzartige, ne? Und gleichzeitig aber auch so eine typische Bud Spencer Terence Hill Schlägerei irgendwie inszenieren ja. wollten. Also es ist so ein ganz gefährliches Mittelding, was halt irgendwie überhaupt nicht funktioniert.
Also es sieht albern aus und es wird doch noch teilweise alberner, wenn halt Shanghai Joe immer zu seinen riesigen Sprüngen ansetzt über die Leute drüber, wo halt dieses
Geräusch rüberkommt. Ja, das kommt ja auch noch mit dazu.
Was nie synchron ist.
Nee.
Also das Einzige, wo ich ja wirklich sagen muss, Hut ab, das war, ich habe einige Szenen, wo er quasi irgendwie aus, keine Ahnung, weiß wie viel Metern Höhe auf die runterspringt. Also das war ein ziemlich weiter Weg, den er da zurückgelegt hat, wo er dann auf, da dachte ich, okay, gut, macht keinen Gefangenen, springt er da, keine Ahnung, 4 Meter weit, also ist nicht hoch, aber weit auf die runter. Das war schon okay. Also ab da habe ich auch gemerkt, okay, das ist ein bisschen besser sozusagen als das, was uns am Anfang geboten wurde, weil das war halt wirklich nur so eine improvisierte Klopperei.
Ja, also ich sag mal so, ich würde jetzt einfach mal die Theorie nahelegen, dadurch, dass ja die Bösewichte immer dieselben sind, die immer wieder vom Gleichen auf die Fresse kriegen. Also es gibt, glaube ich, 4 oder 5 Kämpfe in dem ganzen Film und immer wieder werden die vermöbelt und lernen es halt einfach nicht, ja. dass ich mir vorstelle, okay, sie grooven sich irgendwann aufeinander ein.
Ja, du hast so das Gefühl, es haben die Kämpfe, die wir sehen, sind tatsächlich die Reihenfolge, wie sie gedreht haben.
Ja.
So, am Ende haben so sie es dann so
einige Versuche, weißt du, und am Ende klappt die Choreografie endlich. Kamera macht mit und dann so irgendwie sagen sie so ja, jetzt können wir endlich den 6. Kampf in der ersten Schießerei. Och, Mensch.
Blöd gelaufen. Ja, also, aber das ist so ein bisschen, was du jetzt vorhin angesprochen hast, mit dem, wo man den Bill Cannon dann mal sieht beim Tinkturen verkaufen. Die Einführung von den Figuren dauert ziemlich lange.
Ja.
Das kommt dann alles ein bisschen sehr plötzlich, wird dann reingeschmissen. Aber deswegen macht es nicht weniger Spaß. Hier ist mal. Also, der steht da, hält seine Reime, was er alles zu verkaufen hat. Und ein Herr, also ein paar fragen ihn so, ja, hier und das tut mir weh und sowas. Und einer spricht ihm halt so ein bisschen ins Ohr rein. Also, er braucht dann irgendwie was Spezielleres, ne? So für die heimischen Ehepflichten. Und dann kommt das.
Einen Schluck eine halbe Stunde vorher und dann, hui, ist er da. Ja. 20 Cent.
Hey, ich hab im Kopf so einen Druck.
Hä? Aber du darfst nur einen Schluck nehmen, nicht mehr, sonst...
Hey!
Ja?
Ich hab im Kopf so einen Druck.
Dreh den Kopf zur Seite. Ja. Kauf dir einen größeren Hut, lieber Freund.
Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Abends nach dem Essen habe ich immer so viel Luft im Magen. Dann riecht's im Zimmer so komisch.
Hier, nimm vor dem Essen einen Löffel davon. Aber vorsichtshalber würde ich außerdem auch noch das Fenster aufmachen. Der kluge Bill kennt jede Sehne, jede Ader, Faser, Vene. Ein Kauf bei ihm hat seinen Zweck.
Ja, das geht auch noch eine halbe Minute oder eine ganze Minute länger seine Reime. Deswegen habe ich das jetzt mal gekürzt.
Ja, ist bei mir abends auch immer so, dass ich so Luft im Bauch habe und dann riecht es aber komisch.
Ach ja.
Ach Gott, ey.
Davor gibt es aber eine andere Szene. Also die Abenteuer von denen sind ja alle erstmal so ein bisschen separat. Und das Komische ist, es gibt da irgendwie auch noch einen, also neben diesem Klaus Kinski, Pat Barnes, legalen Gangster, gibt es auch noch so Räuberbanden.
Und irgendwie, aber die gehörten zu dem.
Ja, das habe ich auch nicht so richtig kapiert. Also irgendwie,
doch, die gehörten zu dem. Das Problem ist halt, dass der, also ich glaube, es war wie so eine Art Partnerschaft irgendwie so. Du hast halt die bösen Räuber, die da irgendwie hier für Stunk sorgen. Und dass quasi halt die wahrscheinlich halt die Leute in, oh Gott, wie heißt die Stadt? Red Rock oder Greenwood oder so ähnlich halt.
Glenwood oder so.
Ja, genau, Glenwood, dass die halt die Bürger dort wahrscheinlich in Ruhe lassen. Dafür sorgt halt der Pat Barnes, weil der halt eben das mit dem da irgendwie so ein Handel eingegangen ist. Was weiß ich nicht, was so.
Ja, auf jeden Fall ist der Kopf der Bande. Irgendwie wird verfolgt von bösen Leuten, versteckt sich bei Bill Cannon in seinem Wagen. und wird dort schwer verwundet sozusagen, kann sich verstecken, die hauen ab. Und Bill Cannon kümmert sich so ein bisschen um ihn, aber kann ihn nicht mehr wirklich retten. Und aus irgendeinem Grund tut sich dann der Räuberboss sagen, ja, du bist mein einziger bester Freund gewesen. Und tut auch noch so ein bisschen, der Bill Cannon weint dann um ihn. Aber was für die schönste Fake-Träne, die ich je gesehen habe. Wir haben nichts von der Freundschaft vorher mitgekriegt, gar nichts. Es ist einfach nur, es wird darüber über ihn geweint. Aber er gibt ihm noch einen letzten Tipp, nämlich tu meine Leiche hier beim Sheriff abgeben, dann kriegst du $1,000 Belohnung für mich. Und Bud Spencer, also nicht Bud Spencer, aber
der hat ja auch noch die deutsche Synchronstimme von Bud Spencer.
Ja, das ist ganz schlimm. Unser Bud Spencer-Imitator hat ja nichts Besseres zu tun, als das Geld dann irgendwie für Kleidung erstmal rauszuhauen. Gut, er läuft sehr lumpig rum und hat zerschossene Hemden und sowas. Und dann geht er irgendwie in den Laden und das Einzige, was die haben, ist alles viel zu klein. Und deswegen müssen die erstmal für ihn erweitern. Da dachte ich, okay, also ist einer, der macht sich gern zu Pfeile. Also die müssen irgendwie die Weste hinten auflassen, sozusagen, weil es nicht ganz rumgeht. Die ist trotzdem zu klein und spannt am Bauch. Und die Hose müssen sie hinten weitermachen und der Stoff passt nicht zueinander. Ich dachte erstmal auch, okay, ja, immerhin macht er das.
Ja, naja, und dann ist es ja schon so, dass halt irgendwie die Leute so ein bisschen skeptisch werden. Also hier Pat Barnes und seine komischen hier Handlanger. Weil der ja auf einmal so viel Geld reingebracht hat und dann wird auch klar, okay, der hat diesen Typen abgeliefert. Damit kriegt dann Kinski auch mit, eben, dass das halt eben sein Partner oder der Gangsterboss halt tot ist halt, also der Räuberchef. Und die beschließen ja dann, ihn quasi halt irgendwo zu beseitigen. So.
Genau, also so wird dann Pat Barnes, also Klaus Kinski, wird dann auf Bill Cannon aufmerksam, weil halt der so offensichtlich mit seinem Geld dann rumstolzieren geht und er denkt, gut, vielleicht weiß er was darüber, deswegen lieber ihn beseitigen, damit nichts rauskommt. So, und du kannst ihm noch den Rest vom Geld auch noch mit abknüpfen. So kommen nämlich Shanghai Joe und Bill Cannon zusammen, weil Bill Cannon von den Gangstern überwältigt wird. Die wollen ihn aufhängen, tun ihn aber vorher nochmal tüchtig auspeitschen, was irgendwie sehr lächerlich aussieht. Und nochmal,
ja, ja.
Was soll das denn jetzt? Vor allem, die kommen nicht hinterher mit dem Galgenbauen. Und der sagt, ich bin schon ganz müde.
Ja, bei erst nach 3 Schlägen, weißt du, ist er schon hinüber. Das war ja auch so ein etwas pummeliger Typ irgendwie. Dass du schon ins Schwitzen gehst, das kann ich mir vorstellen.
Hat der Regisseur irgendwie so ein BDSM-Fetisch? Warum muss das jetzt noch mit rein? Also es ist auch nur, es ist ja kein richtiges Auspeitschen, also die Peitsche geht immer so ein bisschen an der Seite lang, also ja.
Nee, es hinterlässt doch keine Spuren und gar nichts im Endeffekt, so der ist so nicht irgendwie dann angeschlagen oder sonst irgendwas, ist, ja, hätte man auch einfach weglassen können.
Auf jeden Fall, Shanghai Joe sieht das und greift ein, aber erstmal, das fand ich aber auch schön, der Bekennen denkt erstmal, scheiße, ich muss einfach abhauen und überlasse quasi ihm das Feld und klaut ihm auch noch das Pferd. Und so kommen dann die erstmal später zusammen als Freunde und müssen sich auch erstmal so finden. Also nicht einfach so, du hast mir geholfen, jetzt sind wir beste Kumpels. Und das dauert erstmal ein bisschen, bis die sozusagen sozusagen zueinander finden, freundesmäßig. Und das fand ich erstmal gut.
Ja. Naja, und in der Zwischenzeit kommt ja der neue Richter quasi halt in Glenwood an, wird ja unterwegs auch noch von diesen Gangstern sozusagen halt hops genommen oder beziehungsweise irgendwie.
Ja, der älteste Trick der Welt, irgendwie, ja, mein Gaul ist liegen geblieben, könnt ihr mich mitnehmen und dann kommen wird die Postkutsche sozusagen überfallen. Kommt aber auch Shanghai Joe nochmal, ne?
Ich glaube auch, das war Shanghai Joe, der den irgendwie da. Und dann kommen sie halt eben in der Stadt an. Das mag ja Pat Barnes gar nicht, dass jetzt ein neuer Richter da ist, der halt vor allem für Ordnung sorgen will. Mhm. Alles sauber und überhaupt und bla. Und dann wird ja auch erstmal der Kutscher ein bisschen verarztet. So. Und dann möchte ich mal ein kurzes Highlight von mir ansprechen. Nämlich die Zielgenauigkeit oder ich sage mal anders, die Zielgenauigkeit / Effektivität der Schusswaffen. Weil mal töten sie, mal nicht. Egal aus wie viel Entfernung sie abgeschossen werden. So, Also dieser Kutscher, der stirbt halt nicht, obwohl irgendwie der Schuss von 2 Meter Entfernung kommt. So. Und der greift sich auch in die Brust und so weiter und so fort. Eigentlich müsste er tot sein. Man merkt später, nö, ist vorbeigegangen. So, okay, von mir aus. So.
Die war nicht so präzise. Das ist schon so realistisch, würde ich mal sagen.
Im weiteren Verlauf werden dann halt irgendwie mal ein paar Henchmen hier abgeknallt, mal ein paar Leute dort sozusagen, alles fein und schön so. Und dann kurz vor Ende in der Riesenschießerei, da wird quasi halt der Liebste quasi von der Tochter des Richters halt eben also angeblich umgebracht oder abgeknallt, weil der wirft sich halt mitten in Schuss rein und so weiter und so fort. Und du siehst halt auch, dass der halt irgendwie wieder so 1 Meter von dem entfernt ist. In Streifschuss. Alles gut. So. Und auch der Sheriff wird irgendwann über den Haufen geschossen. Da steht die sogar irgendwie, es ist ja richtig so, dass die Knache, glaube ich, irgendwie nur so 0,5 Zentimeter von seiner Brust fällt. Schießt. Steht trotzdem noch so. Streifschuss, vorbeigegangen, was weiß der Geisel. Also, die hatten entweder alle schön viel Plot-Armor, so wie es ging. Also, ich glaube auch in der Endszene, wenn Klaus Kinski Shanghai Joe stellt, irgendwie so, hätte wahrscheinlich Kinski auch daneben geschossen. Oder die Kugel wäre an dem stahlharten, durchtrainierten Martial-Arts-Körper abgefallen. Ich weiß nicht, irgendwas hätte sich bestimmt einfallen
lassen. Ja, es ist halt also grundsätzlich so, dass viele Leute überleben hier ihre Schusslöcher sozusagen.
Ja.
Und tauchen dann später halt irgendwie verarztet wieder auf.
Ja, ja.
Das fand ich erstmal ein bisschen ungewöhnlich für so einen Western, aber ja, sterben halt wenig Leute.
Es ist halt nicht eine Handvoll Dollar, machen wir sich vor.
Es ist halt, genau.
es sind zwei müde Schellen für ein müdes Hühner.
Genau. was machen wir? Freunde, was war ein weiteres Highlight? Nein, das nicht, das ist ein Lowlight. Irgendwann. später gibt es halt noch so Kämpfe im Saloon, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Da geht's.
Naja, also ja, genau. Also die Kämpfe, es ist halt auch so, dass das ja halt irgendwann ja Shanghai Joe sich quasi halt eben Pat Barnes irgendwie so ein bisschen offenbart oder beziehungsweise Pat Barnes auf ihn stößt, weil der ja dann irgendwie da im örtlichen Saloon halt irgendwie Würfelspielchen macht und mit seinen Martial-Arts-Tricks kann er ja die Würfel so ein bisschen beeinflussen oder beziehungsweise betet immer dafür, dass die Würfel immer richtig liegen und gewinnt natürlich einen hintereinander weg. Ja, ich auch gedacht, das ist ja ein super Modell. Eigentlich, wenn der irgendwie Geld braucht, geht er bloß irgendwo in so ein örtliches Würfelspiel, spielt 2-3 Runden und dann hat er sein Geld für eine Mahlzeit und eine Übernachtung zusammen. So, ja. Das kann er ja in jeder scheiß Stadt machen. Scheinbar, wenn der Trick so gut funktioniert. Warum noch arbeiten gehen?
Ja. geil fand ich auch bei diesem Szenen den Croupier. Den fand ich super. Der hat das kleine Nebenrolle und der holt halt alles da draus. Der tut einmal so das Geld zählen und leckt halt. Der hat so eine riesige Zunge.
Ja.
Holt die da raus und tut dann das Geld damit zu sehen. Und irgendwie die Würfel sind ja gezinkt und dann hat er die Hand so verkrampft dann dran. Also der hat irgendwie gesagt, ich arbeite nur einen Tag hier, aber ich gebe alles. Das fand ich schön.
Ja. Das war wahrscheinlich auch der Glücklichste, weil er mit Kinski nicht großartig interagieren muss.
Wo er Kinski nicht so viel zu tun hatte in der ersten Hälfte, ist auch halt hin und her laufen. Und erst wenn er dann raus darf mal und die Tochter des Richters so ein bisschen versucht zu bezirzen, wie es Klaus Kinski eben tut.
Das ist sehr widerlich.
Dann kommt er tatsächlich auch mal so zum Vorschein, der Wahnsinn. Also Pat Barnes, ich habe das bei der letzten Folge gemerkt, oder vorletzten mit Macho Man, dass ich immer so zwischen den Rollennamen und den Schauspielernamen hin und her gewechselt bin. Aber der Pat Barnes wird richtig zum Kinski. Kann man so sagen.
Das Ding ist halt, also ich möchte mal kurz auch über die Mode oder die Klamotten von Klaus Kinski reden oder Pat Barnes, weil in den Western ist es halt so, die haben halt alle relativ, ich sag mal, passende Klamotten sozusagen. Und jetzt ist es aber so, Klaus Kinski hat ja nun doch ein sehr markantes Gesicht sozusagen halt so. Und irgendwie passt seine Fresse nicht zu seinem Anzug beziehungsweise zu seinem Hemd so. Hm? Weil der hat so einen mega großen Kragen irgendwie, der so fast schon cartoonhaft irgendwie aussieht. Ich habe mal drauf geachtet, kein anderer in dem ganzen Film hat so einen großen Kragen wie der. So, und ich weiß auch nicht warum. Und
ja, er hat so einen Hals hat
er. Ja, eben, wahrscheinlich deswegen so. Und also die das sieht so ein bisschen wie so Clowns-mäßig aus. Der hat irgendwie viel zu großen Kopf für diesen Kragen irgendwie. So sieht das manchmal aus. Und seine von seinem Jackett halt die Schultern sind auch viel zu breit irgendwie. Also das sitzt irgendwie alles nicht so richtig bei denen.
ja. Ich meine, also der hat natürlich auch so eine Haltung, der kommt dann trotzdem so ein bisschen als der Chef rüber.
Naja.
Ist natürlich auch ein bisschen gut angezogen im Vergleich zu denen, aber ja, das stimmt schon, das wird dann wieder unterwandert. ja, also mit dem, es gibt ja noch diese Liebesgeschichte, das sehen wir uns dann für den Lowlight auf.
Ja, ja.
Also die Tochter will nicht, erstens, weil du bist gruselig, du bist Klaus Kinski.
Du bist gruselig.
Und zum anderen, ich stehe auf Manuel. Manuel ist mit in der Postkutsche gefahren, ist fährt völlig auf die Tochter vom Richter ab. Und das wird dann so schön verknüpft, dass er ja der Sohn von diesem Chef von dem mexikanischen Dorf ist, oder von dem Dorf mit den mexikanischen Einwanderern. Und dachte mir, okay, hier geht es auch so ein bisschen um Vorurteile. Das ist so ein inklusiver Cast, das ist divers. Da hatten wir einen chinesischen Darsteller, wir hatten lateinamerikanischen, hispanischen und sowas. Alles drin. Aber ich fand es auch gut, wie das alles so ein bisschen verknüpft wurde. Ne? Also vielleicht zu unserem letzten Film, auch italienisch, mit diesem besonderen Kennzeichen Bellissimo. Da ist die Dramaturgie ein bisschen schwach. Hier tatsächlich hat alles so ein bisschen was miteinander zu tun. Das Öl, das dann der Barnes will und das aber der Manuel irgendwie versucht dann auch seine Leute da so denen zu helfen. Den Richter, der irgendwie dazwischen steht, Shanghai Joe und der Bill Cannon und sowas. Und die kommen aber alle so ein bisschen auch zu dieser ganzen Geschichte, weil sie so sind, wie sie sind. Die sind nicht einfach da, sondern der Bill Cannon ist halt durch Zufall und ja, weil er eben dann auch so mit dem Geld nicht umgehen kann und dann so auffällig ist, kommt er halt sozusagen in diese Situation rein. Er müsste gar nicht im Visier der Gangster sein. Mhm. Ja, und das fand ich dann erstmal ganz gut gemacht, dass das alles so sich so ein bisschen zueinander gefügt hat.
Ja, das stimmt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich trotzdem so ein bisschen, aber das müsste ich bei den Lowlights, glaube ich, dann ansprechen. So. Highlight. Ich würde doch mal kurz ansprechen wollen, die ich meine, wir hatten es schon mit den Kämpfen, aber einfach diese ganze Barschlägerei, wo dann ja später halt eben Bill so ein bisschen von Shanghai Joe unterrichtet worden ist und die beiden sich irgendwie schon wieder mit den gleichen Leuten in der Bar halt prügeln und man da versucht hat, so ein bisschen Bud Spencer und Terence Hill reinzubringen. So. Weil du hast halt diesen einen Typen, den schlägt halt, also Bill schlägt generell immer mit seinen Schellen sozusagen zu, also hier mit seinen flachen Händen. Der klatscht die Leute quasi, also wie es ein Bud Spencer halt auch immer viel tut. Dann hast du den einen, den gibt er immer so eine Backpfeife und dann dreht er sich immer so mehrmals um sich selber halt so. Und das macht er mehrmals im Film, also bis zu dem Punkt, wo wie bei Family Guy, na, jetzt ist es nicht mehr lustig. Okay, jetzt fängt es wieder an, lustig zu werden, so.
Ja, das stimmt. Anderes Highlight ist für mich dann noch das Finale, weil das ist ein totales Durcheinander. Das ist so, der Sheriff entdeckt plötzlich seine Eier sozusagen und beschließt dann endlich was gegen Pat Barnes zu unternehmen. Und dann sucht er sich die Freiwilligen und da sind jetzt irgendwie alle dabei und die ziehen gegen Pat Barnes zu Felde und gehen irgendwie auf seine Ranch, seine große Villa da. Und fallen halt mitten rein und fangen an rumzuballern. Also überhaupt kein Plan, keine Idee, sondern wir sind da, ihr seid verhaftet. Bang, 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 bang. Und alle schießen da quer durch die Prärie. Und die Guten sind sehr schlecht vorbereitet. Habe ich auch gedacht, vielleicht ist das doch näher an der Realität, als es war. Und dann hast du eben den Klaus. Den Klaus hast du mal mittendrin, der mal richtig schön den Klaus sein darf. Und dann hat man die arme Darstellerin. Weil zu dem Zeitpunkt hat der Böse hat schon die Tochter entführt, wie es halt sich so gehört, und als Geisel benutzt. So, dann ist die Schießerei und die sind mittendrin halt. Und Klaus Kinski, Pat Barnes, lehnt sich halt, versteckt sich erstmal mit gezogener Waffe, um dann halt rauszukommen. Und die Geisel vor sich her zu treiben. So, und Klaus Kinski. Die liegt irgendwie, sitzt irgendwie am Boden und der packt die halt voll an den Haaren. Und du hast dann so sein richtiges Kinski-Gesicht halt dazu. Und jetzt, das passt halt vorher nicht. Vorher hast du erstens so dieses Slapstick-Zeug, wo und irgendwie jeder Schuss ein Treffer, egal in welche Richtung. Was auch schon ein bisschen komischer ist und mischte. Und dann kommt der Kinski rein und du denkst, es kommt ja der Zorn Gottes.
ja.
Und packen halt die Darsteller immer in den Haaren. Und ich kann mir keiner erzählen, dass es nicht echt war. Also, dass sie das schreit halt vor Schmerzen, weil die halt wirklich an den Haaren packt. Ja, das wirkt ja so extrem intensiv. Und da dachte ich mir, ja, okay, cool.
Früh, ja, vor allem, wie der dreht ja regelrecht durch. Ne? Da kommt ja irgendwie, der steht irgendwie hinter so einer, was ist das, so einer Säule irgendwie, neben ihm so ein Fass. Mhm. Und dann kommt da, will einer irgendwie so an ihn ran, den knallt er halt ab. Hat sie schon die ganze Zeit so an den Haaren irgendwie gepackt und labert sie halt voll so, ja, wenn ich sterbe, dann stirbst du mit mir. Und, und der Typ, der fällt auf das Fass, ist tot. Was macht er? Er nimmt sie weiter so an den Haaren und presst ihr Gesicht so Richtung des Toten und so, guck dir das an, guck dir das an. Ja, und ich dachte mir, alter Schwede, ey, komm mal runter, Chef.
Küsst sie auch noch so, ich hätte dich haben können. So mit Gewalt halt küsst er sie. Und,
boah, also ich glaube, die wird danach, wird die auch gesagt haben, so Jungs, also ich gehe jetzt erstmal meinen Trailer, mach die Scheiße ohne mich.
Sitzt in der Dusche und hat mit den Knie angezogen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass die danach erst mal bestimmt einige andere Darsteller sie irgendwie erstmal ein bisschen trösten oder irgendwie so ein bisschen zur Ruhe bringen mussten. Ich glaube, die hat da wirklich keinen Bock drauf gehabt.
Ja.
Muss man mal dazu sagen, halt eben Regisseur, wie weit darf es gehen? Also ich würde bei sowas entweder vorher das absprechen oder halt irgendwie, dass er dann im Nachgang ist, aber das ist halt Klaus Kinski, der wird wahrscheinlich danach nichts gesagt. Er wird gesagt, eine Bande von Idioten! Lass uns weiter drehen!
Genau. Dreh den Scheiß ab. Ja, der Regisseur hat sowieso keinen richtigen Zugriff auf das Material, will ich mal sagen. Das sieht man dann auch beim endgültigen Finale. Da weiß ich auch nicht so ganz, ob es Highlight oder Lowlight ist. Also erstmal ist so, der Shanghai Joe befreit die Tochter, wirst du, glaube ich, Caroline oder sowas.
Ja, ja.
Und das ist so eine Szene, die ist eigentlich ganz cool. Also erst tut der Manuel sich so reinschmeißen, wird angeschossen von Klaus Kinski. Dann kommt Shanghai Joe aus dem Hintergrund gesprungen und tritt Kinski die Waffe aus der Hand. Das ist so wie eine Einstellung. Und dann kann Kinski nur noch fliehen. Und also die Caroline ist frei und Kinski flieht und Shanghai Joe hinterher. Das klingt erstmal ganz cool, vor allem, weil der auch dieser Sprung ist halt volle Kanne rein in die Hand von Kinski. Vielleicht hat Django Joe gesagt, jetzt kriegst du von mir mal eins auf die Latte.
Naja, vermute mal, dass Kinski gesagt hat, tritt mir das richtig weg. Und weil da gibt es ja gleich im Anschluss gibt es ja noch das nächste Kinski-Ding.
Aber das ist scheiße gefilmt. Das ist einfach scheiße gefilmt. Das ist scheiße gefilmt, scheiße geschnitten. Das ist ein Höhepunkt, wo alle Helden zusammenkommen, Bösewichte aus der Oberhenchman. Und das geht halt so völlig unter. So eine Szene von vielen, wie es inszeniert ist.
Naja, ja. Und dann hast du ja diese Gegenüberstellung. Also die verstecken sich dann irgendwo so bei so ein paar Felsen. Und Shanghai Joe hat ja gelernt zu schießen. Mhm. Was ein bisschen bekloppt ist. Ich meine, der ist Bundespolizist. Und der agiert nur mit seinen Händen und Fäusten. Glaube ich dir nicht, Chef.
Das wissen wir noch nicht, bevor es dann das auflösen.
Ja, aber das ist also rückblickend, das ist schon ziemlich bescheuert. Na, ist egal. So, jedenfalls, er hat seine Knarre mit und hat noch zwei Kugeln. So, die erste ballert er quasi halt die rechte Hand von Kinski halt weg, tot. Mhm. Und mit der zweiten schießt er quasi Kinski halt die Knarre aus der Hand. So. Und dann blufft er halt so ein bisschen und sagt halt so, ja, ich übergebe dich jetzt lebend halt irgendwie dem Gesetz. Die sollst halt irgendwie dafür büßen, gehängt werden, was worüber. Wo ich mir auch immer denke, ist doch scheißegal, knallt ihn jetzt über den Haufen. Oder also ob der nur am Galgen stirbt oder dort, ist doch wurscht. So, Hauptsache er ist tot, so nach dem Motto.
Ja.
Ist egal. Jedenfalls, er hat ja eh keine Munition mehr. Was macht Kinski oder Pat Barnes? Der schnappt sich aus dem Pferd, und das fand ich tatsächlich recht clever, schnappt sich aus dem Pferd diese, was ist denn das? Wie heißt das? Das ist so ein Gewehr, was aber immer nur so einen Schuss irgendwie hat hier. Ich weiß gar nicht, wie dieses Rapier oder wie nennt man die Waffen?
Repetier? Nee,
Gewehr. Ja, irgendwie sowas halt. Nee, ist egal. So ein Gewehr halt eben und zielt damit auf Joe, der weiß natürlich Scheiße, ich habe ja keine Kugel mehr und versucht so hinter irgendwelchen Felsen irgendwie zu springen und wird aber eben von Barnes gestellt. Und Barnes hat jetzt die Knarre am Anschlag und sagt schon so, du Mistkerl, so, und will ihn jetzt halt umbringen. Dann hörst du einen Schuss. Und natürlich ist uns allen schon bewusst halt, dass jetzt natürlich irgendjemand halt den Barnes abgeknallt hat, so. Und in dem bester Klaus-Kinski-Manier lässt er sich halt fallen und wamst mit dem Kopf, also er hat seine Hand zwar noch dazwischen, aber wamst mit dem Kopf voll auf so einen Stein, der vor ihm halt liegt und ist tot. Und jeder und andere hätte sich wahrscheinlich irgendwie so abgerollt oder keine Ahnung, der knallt halt volles Möhre-Gesichtmäßig da drauf, also Wahnsinn.
Ja, also Bill Cannon kommt noch aus dem Hintergrund und hat Shanghai Joe gerettet.
Ja.
Das ist die Auflösung, wie man es hätte erwarten können.
Natürlich.
Ja, natürlich. Ja, und dann ist eben so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Also jeder kriegt, was er will. Die können heiraten und ja, und eigentlich wollen sie dann zusammen wegreiten, Shanghai Joe und Bill Cannon, aber will dann irgendwie nicht richtig. Aber dann überlegt sich das doch mal.
Ja, es ist ja so, dass das dann ja offenbart wird, dass das Shanghai Joe quasi halt so Bundespolizist ist und den Richter ja irgendwie im Endeffekt hier Geleitschutz geben sollte. Das hat er ja super gemacht. Mhm. Also Geleitschutz, warum ist denn der da nicht die ganze Zeit bei dem sozusagen halt so?
Ja, aber auf der anderen Seite. Er kommt ja noch ins Gefängnis, wird also, dem wird ja irgendwie der Mord von angelastet, Shanghai Joe, damit sie den hängen können. Ja. Von dem, also der Assistent oder der Anwalt von Pat Barnes, der versagt hat und irgendwie fast geständig wird beim Richter. Und das wird halt dem Shanghai Joe dann sozusagen in die Schuhe geschoben, die wollen ihn gleich mal so lynchmäßig hängen. Dann kommt der Richter noch kurz dazwischen. Nein, das muss ein ordentlicher Prozess sein. Du weißt doch ganz bestimmt, dass es nicht war, wenn die Auflösung dann halt gelten soll.
Da geht es vor allen Dingen ein kurzes Highlight nochmal von Klaus Kinski, wo er die vierte Wand durchbricht. Da guckt er nämlich in die Kamera, als quasi halt rauskommt, dass der seinen Anwalt jetzt quasi halt pfeifen will. Da guckt er in die Kamera und sagt, tja, nur Tote sind richtige Zeugen. Ja. Und ich dachte, na, ein Schelm, wer sich dabei was denken wird.
Nein, ich glaube nicht wirklich. Aber gut. Ja. genau, dann können wir langsam zu den Lowlights gehen.
Ja, ja.
Und das leiten wir ein mit Shanghai Joe liegt im Gefängnis und ja, ist halt schwer verwundet, wird nicht richtig wach und das inkompetente Gefängnispersonal sieht das Ganze so.
Was hast du?
Stell dir mal vor, ich habe mir überlegt, wenn der morgen immer noch schläft, dann kriegt er ja gar nicht richtig mit, dass er aufgehängt wird. Da hätten wir ja gar keinen Spaß dran.
Man kann ja nicht alles haben.
Ist auch wieder wahr.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Genau, man kann nicht alles haben im Leben. Die Lowlights, wo fange ich an? Oh je. Also da gab es jetzt mehr als sonst. Eins hatte ich ja schon gesagt, dass die Figuren nicht richtig eingeführt werden. Das kommt alles sehr plötzlich, aber man muss auch sagen, es ist ein sehr rumpeliger Schnitt.
Ja.
Also nicht nur an sich, dass der nicht besonders gut ist, es ist aber auch einfach so, dass hier Sachen rausgeschnitten wurden für diese Version und man merkt es halt voll.
Und ich verstehe halt nicht, warum, weil also ich hatte jetzt vor uns mal, es gibt den Film halt nochmal im Gesamten auf YouTube halt in voller Länge. Und was sie da rausgeschnitten haben, ist jetzt nicht irgendwie, wo du sagen kannst, ja gut, das schneidest du halt raus. Also es ist der komplette Vorspann, der ist eh schwarz und da sind halt bloß dann eben die Namen, die da drauf projiziert werden. Und zum Beispiel halt auch so eine Szene, wo Shanghai Joe von den Gangstern halt eben zusammengeschlagen wird, bevor da ein Knast gesteckt wird, als er den toten Anwalt halt findet. Da treten die halt ein bisschen auf den ein. Das ist jetzt nicht so, dass du sagen könntest, um Gottes Willen, das muss unbedingt raus. Also es ist nicht so, dass hier irgendwie explizit harte Szenen irgendwie rausgeschnitten worden. Du verstehst halt nicht, was soll das mit dem Schnitt?
Ja, der Schnitt ist auch teilweise so schlecht, dass halt an ein paar Stellen, also beim deutschen Ton zumindest, irgendwie halt am Anfang ein paar Frames fehlen. Also da merkst du richtig, da war ein Schnitt. Da war, also irgendjemand hat an der falschen Stelle angesetzt. Ja. Und da fehlen halt so die ersten zwei Buchstaben vom Wort oder so. Das ist halt schlecht. Das ist schlecht.
Naja, kommen wir zum weiteren technischen Aspekt, die Kamera.
Die Kamera hat einen Zoom. Und der Kameramann hat sich gedacht, warum soll ich irgendwie die Kamera bewegen? Ich kann doch reinzoomen, rauszoomen, reinzoomen, rauszoomen.
Ich meine, das war so ein Markenzeichen früher von diesen Eastern oder von den Western, aber die konnten das halt damals besser, die Leute, die das halt auch beherrschten. So, der konnte es halt nicht. Das hast du sich wieder so angefühlt, so, der macht das heute zum ersten Mal und hat diesen Zoom entdeckt und gedacht, Mensch, dieses coole neue Feature, das probieren wir doch gleich mal aus. Hab ja. Ich hier voll wie meine Profis hier.
Das stimmt. Also du hast irgendwie die ganze Zeit auch so, merkst du so die Faulheit von dem Kameramann. Also da geht einfach, da kommt jemand in der Totalen an, du zoomst dran aufs Gesicht, weil es ernst wird und dann zoomst du wieder raus und dann geht die Szene weiter. So, da muss man nicht schneiden. Und ja, okay. Ach ja, anderes Lowlight. Ja gut, machen wir schnell mal die Diebesgeschichte. Also das hätte man sich jetzt wirklich sparen können. Also, oder zumindest noch kürzer machen. Also der Manuel verliebt sich in die Tochter des Richters und die lassen sich tatsächlich so ein bisschen Zeit, uns die Anbandeleien zwischen den beiden zu zeigen. Und denkst du, wieso, warum, wen interessiert das? Das sind doch nicht mal unsere Hauptfiguren. Für wen ist das wichtig? Nicht für mich.
Ja, und vor allen Dingen, es ist ja dann auch so typisch klischeehaft, dass halt Kinski oder beziehungsweise Pat Barnes dann auch dann sozusagen halt natürlich um die Hand quasi der Tochter halt anhält. So. Es ist halt so nach dem Motto, ja, das muss jetzt auch noch mit rein. So, wir haben hier unseren Fragen oder unser Katalog irgendwie für Klischees, die müssen wir jetzt ja alle abhaken und da gehört das auf jeden Fall mit dazu. So, ich weiß, die Liebesgeschichte ist nicht im Vordergrund, aber trotzdem, du stehst jetzt auf die Punkt.
Ja, und dass die halt niemals was mit Klaus Kinski haben würde, das ist ja sowieso auch klar. Es ist halt, warum ist es noch da? Und der Vater ist jetzt auch nicht irgendwie dagegen. Also es sind ja höchstens so ein paar Vorurteile, aber es ist halt, es ist halt nicht wichtig. Darum geht es ja auch nicht. Die hat halt nichts beizutragen, die junge Dame.
Nee, ich meine, er hätte sie ja trotzdem nach wie vor entführen können, sozusagen, halt einfach, um sie als Druckmittelsuppe zu benutzen, was er ja eh schon die ganze Zeit macht, so. Also was soll's? Und was ich mir jetzt vielleicht noch hätte vorstellen können, wenn die Liebesgeschichte nur so am Rande spielen lassen, dass er halt irgendwie den Typen dann, keine Ahnung, auspeitschen lässt oder zusammenschlagen lässt, um so quasi ein Exempel an die Mexikaner da zu statuieren, dass die halt aus dieser Stadt da verschwinden. Mhm. Aber das ist ja generell so ein Problem. Dieses Öl, um was es halt anfänglich ging, das wird irgendwann gar nicht mehr erwähnt. Das ist einfach nicht mehr vorhanden. So. Am Anfang finden die das Öl, dann irgendwie so in der ersten Hälfte des Films ist das mal noch so ein bisschen Thema und dann ist es eher so, ja, scheiße, wir müssen jetzt irgendwie, dass der neue Richter da ist, das ist halt nicht cool. Und ja, dann geht es halt eigentlich hauptsächlich nur noch darum, dass halt versucht, irgendwie Pat Barnes seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, weil der Richter schon so ein bisschen Lunte gerochen hat, dass der hier in der Stadt halt nicht der Netteste ist, so.
Ja, wer hätte es gedacht.
Aber es ist auch so geil, das möchte ich mal so als kleines Highlight irgendwie rausschmeißen, weil der Richter spricht das ja dann irgendwann an. Der sagt ja irgendwie so, ja, ich habe hier einen Haftbefehl gegen Pat Barnes und dann müssen wir hier irgendwie, machen wir Gerichtsverhandlungen und so und das gibt's halt so nicht. Und die Bürger so drumherum, so die ganzen Leute, alle so, was, der hat so viel Gutes für die Stadt getan, das ist der Beste hier und so und sie haben doch gar keine Ahnung. Und das hat mich so dran erinnert, weil jetzt gerade kurzzeitig ist mal so ein kurzer Trend aufgekommen. Es gab mal so eine Al Capone-Dokumentation. Und da haben sie irgendwie auch so die Bürger dort aus dem Viertel immer so gefragt, halt, wie der so drauf ist. Da war so ein Typ dabei und da sagen die so, ja, hier Al Capone, ganz schön, Mann. He was the best guy around, but what about the murders? What murders? Und so fühlte sich das an, weißt du, die so, ja, aber der Typ ist halt schlecht, der hat ja auch Leute umgebracht, stimmt doch gar nicht. So Blödsinn, der war immer gut zu uns.
Nee, das war nicht Al Capone, das war, glaube ich, wer ist der, John Gotti oder sowas?
Oder das, ja, ich weiß es nicht mehr. Aber irgend so ein Gangster oder Mafia-Typ ja. War das ja irgendwie so.
What murders?
Ja, ja, es ist großartig. Und so hat mich das halt irgendwie dran erinnert. So. Weil das muss man halt auch dazu sagen, halt, also mir wird ja auch gar nicht erklärt, und das ist halt auch so ein bisschen Lowlight, was hat denn der so Gutes für diese Stadt getan? So, also mir wird ja, ich habe mir ja vorhin zusammengereimt, dass der halt mit dieser Räuberbande da irgendwie zusammenarbeitet. Das hätte man mir ja mal irgendwie zeigen können, dass der halt irgendwie, keine Ahnung, die von der Stadt fernhält, weil der einen Deal mit denen eingeht, aber insgeheim arbeiten die zusammen, dass quasi die halt trotzdem irgendwelche Postkutschen etc. überfallen dürfen so und er macht dagegen nichts, weil er den Sheriff halt in der Hand hat. Dafür kriegt er irgendwie einen Teil von dem Scheiß ab, aber dafür ist halt die Stadt sicher, was weiß der Geier. Das wird mir ja nie gezeigt so. Was hat denn der jetzt so Tolles für die Stadt gemacht, dass der halt so wichtig für die dort ist? Also dir wird nie erzählt, dass der irgendwie, keine Ahnung, die Stadt errichtet hat oder irgendwie Arbeit in die Stadt geschafft hat. Also nichts, gar nichts so. Der ist halt einfach nur da und sitzt in seinem Büro und ist halt irgendwie Klaus Kinski.
Genau. ja, ein anderes, also das größte Lowlight ist tatsächlich für mich also Tommy Polgar als Bud Spencer-Imitator.
Ja, der klappt nicht, ne?
Der funktioniert überhaupt nicht. Und was mich halt am meisten dabei nervt, ist, er macht halt diese Manierismen von Bud Spencer nach. Also dieses sich am Bart kraulen und erstmal so überlegen und sowas. Und es wird auch noch so an den völlig falschen Punkten auch so eingebracht. Also gerade am Finale, also Shanghai Joe hinter Klaus Kinski hinterher und dann lassen die ihn nochmal überlegen, so über Spencer, so, soll ich jetzt in der Ecke hin? Ja, natürlich gehst du jetzt hinterher, du wolltest auch auf Wurst schon ihn erschießen. Oder halt auch so diese Backpfeifen-Sachen, Und die halt sehr, also irgendwie, der hat halt auch kein Charisma. Also nee. der ist halt kein Bud Spencer. Und die Figur ist halt auch nicht so eine typische Bud Spencer-Figur. Die ist eher eigentlich so ein bisschen so ein Terence Hill-Charakter. Also so dieses Tinkturen verkaufen und sowas und irgendwie die Leute ein bisschen über den Tisch ziehen, so Schlitzohr. Das ist ja eigentlich so die Terence Hill-Figur, die klassische. Und das wird hier so ein bisschen zusammengeworfen. Und dann hast du halt aber auch mal solche, das wieder an einem Drehbuch liegt. Einmal wird der von den Gangstern komplett zickzack überwältigt und ja ohne große Gegenwehr an einem Baum gebunden und sowas. Und einmal, da ist er völlig unverwundbar. Da schlagen alle auf ihn ein und es macht überhaupt nichts aus. Und er braucht dann nur einmal ausholen und haut die Leute dann sozusagen aus den Socken. Und das ist so, ich weiß auch nicht, wir machen jetzt das Beste von Bud Spencer, aber wir machen es halt in schlecht. Und der kommt halt nicht rüber. Und das ist, ich glaube auch nicht, dass im Original der so gut rüberkam. Also das ist hier der Synchronsprecher, der wahrscheinlich um einiges rausholt. Dann nochmal.
Ja, aber das ist generell, glaube ich. Also er ist noch nicht mal so mein größtes Lowlight, würde ich fast bezeichnen, ist halt so, was war denn die Idee dieses Films? So, warum hat man diesen Film gemacht? Und was wollte man damit erreichen? Also, wenn man schon sagt, man macht einen zweiten Teil von mit einer Figur, die schon, also selbst wenn es der inoffizielle zweite Teil ist, ist scheißegal. Aber warum lässt man denn diesen Shanghai Joe hier auftreten, gibt ihn sozusagen halt eigentlich Hauptcharakter-Status und dann muss der aber noch so einen dummen Sidekick haben, der so Bud Spencer-Lookalike halt eben ist und irgendwie so eine Mischung aus Terence Hill und Bud Spencer ist, ohne halt den Charme von Terence Hill. Also was soll das sozusagen halt so? Weil halt eben du hast nicht den Spirit des Erstlings dabei, weil dafür ist er nicht hart genug, weil der Erste, der hat halt wesentlich mehr Eastern halt eben drin. Ne? Das hast du in diesem Film gar nicht. Es ist halt einfach nur ein Asiate, der halt irgendwie eine Terence Hill Bud Spencer Schlägerei mitmacht, weil selbst diese Martial Arts Sachen, die er probiert, die sind ja gar nichts im Endeffekt so. Ich finde, dass das Drehbuch auch sehr inkonsequent ist, was die Bösewichte halt angeht. Also gerade im Sinne von, die wollen dieses Öl halt haben. Und es kann doch nicht so schwer sein, diese Mexikaner von dort zu verscheuchen, wenn die doch eh gar nichts haben. Theoretisch brauchst du ja bloß zu denen zu sagen, so kommt doch irgendwie hier in die Stadt oder geht da hin und sowas halt. Ihr habt da irgendwie, gibt's besser Wasser, ihr habt hier gar nichts sozusagen. Die Leute wiederum sind genauso bescheuert halt, weil die halt im Endeffekt, warum bleiben die dort? Wenn die keine Ahnung haben, dass das Öl halt so viel Geld wert ist und die damit nichts anfangen können, aber trotzdem kein Essen und kein Trinken dort haben, warum geht ihr dann nicht einfach? Warum denn dann hierbleiben und sterben? So, was soll das? Dann geht das halt weiter, dass irgendwann die Bösen an einem Punkt ankommen, wo du so das Gefühl hast, es ist jetzt schon klar, dass die hier scheitern werden. Aber immer wieder versuchen sie irgendwie so, doch nochmal irgendeine Gaunerei zu machen. So. Anstatt zu sagen, wir hauen ab, damit wir jetzt quasi nicht irgendwie den Scharfsrichter halt übergeben werden. Oder aber, und das habe ich auch nicht verstanden, warum bringt die denn den Richter nicht einfach um? Also ich meine, er hatte ja das Gesetz in seiner Hand, der Pat Barnes. Wir sind im Wilden Westen, also die Nachricht, dass der Richter halt irgendwie tot ist, das wird bestimmt ein paar Tage dauern irgendwie. Irgendeine Dummelei kannst du dir da schon irgendwie überlegen so. Ich verstehe das halt nicht. Also die sind alle irgendwie sehr, dieses Drehbuch ist so unglaublich inkonsequent in Fragen, die es aufstellt und dann die Erklärung dazu, die halt irgendwie alle mega blöd aussehen lässt.
Ja, also bei dem Bud Spencer und Terence Hill, bei so klassischen, hast du ja meistens so, entweder kennen sie sich schon oder sie finden erstmal zusammen und wollen eigentlich was ganz anderes, aber da sie guten Herzens sind, müssen sie dann eine Lösung aus der Situation für sich finden, weil sie eben selber einen Gewinn davon tragen oder für jemand anderes eintreten. So, und hier machen die es ja gar nicht. Eigentlich, der Shanghai Joe ist immer nur da, es wird halt nicht erklärt, dass er eben Bundespolizist ist, sondern beide Hauptfiguren sind immer nur dafür da, dass sie auf die nächsten Sachen der Gangster reagieren müssen, anstatt dass sie selber irgendwie das Heft in die Hand nehmen. Mhm. Und das macht die halt ein bisschen schwächer im Vergleich zu so. Weil, und dann hast du eben noch diese Liebesgeschichte mit rein, was wieder was wegnimmt, was ja eigentlich so eine Hauptfiguren-Story ist. Eigentlich, das, was der Manuel hat, das könnte so eine Terence Hill-Figur geben, sozusagen.
Ja, ja,
aber dort
ja,
hat es halt Konsequenzen, weil dann für die was sozusagen auf dem Spiel steht. Und aber der Shang Cho, der, keine Ahnung, kann halt nicht mit der Tochter, ne, weil er ist ein Chinese, also wir wollen jetzt mal nicht zu weit gehen. Er ist zwar der Held, aber auch hier eine weiße Frau anfassen, um Gottes Willen. Keine Ahnung. Und also, ja, aber es stört, am meisten stört mich halt diese Bud Spencer mit. Also, wäre das irgendein anderer Schauspieler gewesen, der auch vielleicht so ein bisschen Charisma und ein bisschen lustige Sachen noch dabei drauf hat, also weil er eben dieser Quacksalber ist, der halt so Zeug da verkauft, der halt da mehr draus macht als irgendwie so der Brummelbär, der irgendwie, keine Ahnung, eigentlich nur seine Ruhe haben will, dann hättest du was draus machen können. Da hättest du halt ein anderes Duo dann gehabt. Aber Shanghai Joe hätte einen besseren Partner eigentlich verdient gehabt.
Ja, ach, keine
Ahnung. Auch weil ja also diese Anfänge sind, ne? Du bringst mir Kung Fu bei und ich bring dir bei, wie man richtig schießt. So, das wird halt auch nicht weiter ausgeführt.
Naja, und dann ist es halt das Übliche halt eben, der Film zieht sich für mich halt eben ziemlich.
Obwohl er nur 75 Minuten lang
ist. Obwohl er nur so 75, aber der fühlt sich extrem lang an. Und dafür, dass es eine Western-Komödie sein soll, ist der echt unlustig stellenweise. Also ich finde, das meiste Pulver verschießt er irgendwie gerade in der ersten Hälfte und danach ist es halt, der kann sich ja manchmal auch gar nicht entscheiden, will er jetzt ernst sein oder nicht. Und ich glaube, das ist halt einfach wieder dieses typische Klaus Kinski so. Klaus Kinski will irgendwie, habe ich so das Gefühl, keine Komödie daraus machen. Das soll jetzt hier ein ernster Western für ihn sein und so spielt er das Ding halt auch. Also als Komödie würde ich das ab einem bestimmten Punkt überhaupt nicht bezeichnen.
Natürlich, weil er halt völlig übertreibt dann wieder. Also er spielt irgendwie das, was er denkt, was für die Figur wahr ist. Und wenn da so ein eiskalter Gangster ist, der irgendwie halt die ganze Stadt unter sich hat, dann ist das irgendwie auch schon richtig für sich genommen. Aber der Rest passt halt nicht dazu. Es ist so, als hätten wir irgendwie zwei verschiedene Filme zusammengeschnitten.
Ja, ja.
Oder der eine war zufällig in den Film des anderen reingelaufen. Also ich denke dann immer so an die drei Amigos und El Guapo. Also das ist auch ein böser Gangster, aber der war halt lustig. Das ist so was Vergleichbares. Aber nein, man hat Klaus Kinski. So, das hat man nun davon.
Also das Ding ist ja, ich muss ja tatsächlich sagen, der Film hat mir allerdings Lust wieder auf Western gemacht. Und ich habe ja immer noch die ganze Dollar-Trilogie halt hier. Die hat mir Marisa geschickt. Die wollte ich mir endlich mal angucken. Und Klaus Kinski spielt ja auch in einigen von denen, glaube ich, mit. Ich glaube, in eine Handvoll Dollar und ein paar Dollar mehr oder so, ne?
Ja, kann sein, ja.
So, und das Ding ist, was ich mir dann immer die Frage stelle, wie war der gegenüber Clint Eastwood? Also gerade auch am Set, weil ich glaube, Clint Eastwood ist auch so ein Typ, der fackelt nicht lange. Wenn der den komisch gekommen wäre, hätte dem eine gezimmert, da hätte der aber Wandertag gehabt im Westen.
Da müssten wir halt mal rauskriegen.
Irgendwo mal ein Interview finden von oder vielleicht kam die super gut klar, weil Klaus Kinski sich gar nicht getraut hat, frech zu dem zu sein.
Kann auch sein. Man weiß es nicht. Ja, aber Kinski halt immer mal wieder in solchen komischen Rollen dann auftritt und böse guckt, weil er das kann. Und das vielleicht auch ist oder gewesen ist.
Na gut, kommen wir mal zum Fazit, würde ich sagen.
Ja, das Fazit zu 2 durch dick und dünn, übrigens Originaltitel, Che botte, ragazzi. Heißt übersetzt, was für eine Trachtprügel, meine Freunde.
Wie heißt denn der erste? Imio nome a Shanghai Joe.
Ja, mein Name also, ist Shanghai Joe.
Also prima, da hat der zweite nicht mal irgendwie da. Es ist alles ein Quatsch, ey. Ich weiß, es würde mich nicht mal wundern, wenn die am Ende des Tages das halt irgendwie nur so dumm gesehen haben. Irgendwie, da gibt es einen Film, der mit so einem Typen, der heißt Shanghai Joe, und wir machen jetzt mal sowas Ähnliches.
Ist alles im Bereich des Möglichen im italienischen Kino.
Gut, Fazit.
Fazit. Ja, ich würde dem Film. Ah, der Kinski und alles, ich weiß auch nicht, 1,5?
Prime. Ja, ja.
Von 5?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich würde da mitgehen, weil der Film steht und fällt für mich einfach mit Klaus Kinski. So. Also der ist irgendwie, deswegen guckst du dir den Film an, weil du den seinen Wahnsinn miterleben willst und ab der zweiten Hälfte dreht er ja auch voll auf. Ist so wirklich so tatsächlich irgendwie so, wenn er noch in seinem Büro ist, ist er wie so in einem Käfig eingesperrt und sobald ein Käfig aufmacht, da dreht er ab. Da ist er da das böse Raubtier, was freiwillig rummachen darf. So.
Das stimmt. Also ohne den hätten wir, also wenn das irgendein italienischer Bösewicht-Schauspieler wäre, dann hätten wir gedacht, was soll das?
Ja. Und deswegen hätte ich jetzt gesagt gehabt, gebe ich dem halt auch nur 1,5. Weil der ganze Rest, Also funktioniert gar nicht irgendwie so. Also der ist am Anfang, hat er mal so ein, zwei Sprüche mit dabei, aber dann hört das ja auch auf. Die Story ist mega bescheuert, weil halt eben auf vieles gar nicht mehr eingegangen wird. Shanghai Joe macht keinen Spaß, hier Bill macht keinen Spaß und dass die Bösewichte sich halt fünfmal von den gleichen Leuten immer wieder verprügeln lassen und es auch keiner lernt. Und
das macht schon Spaß.
Ja, das macht auf der einen Seite ein bisschen Spaß, aber es ist ein bisschen konsequenzlos, wenn du überlegst, dass der Typ ja dann später sagt, er ist Bundespolizist. Warum verhaftet der die denn nicht einfach? Bloß ja. um seinen Undercover-Status irgendwie nicht zu gewinnen. Nee, leck mich am Arsch, das ist einfach dumm geschrieben, dummes Drehbuch, Kamera ist scheiße,
Schnitt ist furchtbar.
Schnitt ist furchtbar, setzen 6.
Ja, leider, da muss ich dann auch zustimmen. Also klar, am Anfang, es hat schon ein paar Sachen, die dann durchaus lustig sind, aber es ist auch sehr viel skippbar, sagen wir es mal so.
Ja,
also,
ja,
es ist so viel wie klack, 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 wann geht es denn weiter? So 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden vor. Nee. Ja, und dann halt, also so, wenn du schon Exploitation machst und du tust Bud Spencer auspeitschen, also dann hast du es falsch verstanden. Du musst der schönen Frau die Kleider vom Leib reißen und sie auszubeiten. Das ist der normale Weg, den man gehen muss. So ist die Vorschrift von der IHK. So, deswegen kannst du das nicht einfach.
Ich sehe gerade, dass der Regisseur auch noch so Filme gemacht hat wie Black Emanuel und Black Emanuel Nummer 2.
Alter, vielleicht hat er da eher seine Berufung gefunden.
Aber nicht mal das kriegt er ja hin, dass er die weibliche, den weiblichen Star irgendwie des Films großartig gut inszeniert. Nee, also das ist ja auch die Star. Wichtig. Die ist einfach nur da und überhaupt nicht wichtig eigentlich. Stattdessen muss sie sich noch von Kinski körperlich verletzen lassen da.
Ja. Die Haare ausrupfen lassen von
Kinski. Regisseur hätte ich danach eine gegeben, du, aber mit Schmackes.
Die einzige Frau, das. Nee, stimmt gar nicht. Da ist ja noch irgendwie die spanische, die mexikanische Angestellte von denen.
Die ich auch hübsch fand. Ja, aber die hat ja auch überhaupt nichts zu sagen. Die ist ja auch nur in zwei, drei Szenen da.
Und das war's. Das war schon ein bisschen neckisch im Vergleich zu der hochgeschlossenen Blonden da.
Ja, die soll wahrscheinlich noch so dieses Latina-Feuer irgendwie repräsentieren. Und die andere ist ja so eine ganz, ganz ehrbare Richtertochter.
Der kühne Blonde.
Ja, ja.
Ja, ist halt viel Klischees und bekannte Muster zusammengezimmert und am Ende wird es halt nicht wirklich rund. Es ist halt wirklich, also der Bud Spencer-Imitator ist sozusagen das, steht für den ganzen Film. Es sieht irgendwie sowas aus, wie man es kennt, aber es hat weder den Charme noch das Charisma oder den Spaß des Ganzen.
Ja. Naja, schade. Schön, dass wir mal einen Western hier hatten. Da können wir das quasi auch auf der Bingo-Karte endlich streichen.
Ja, vielleicht kommen noch ein paar andere.
Aber es war halt nicht unbedingt guter.
Deswegen denken wir jetzt, wir waren jetzt irgendwie im sommerlichen Italien, wir sind in See, wir sind in Western gegangen, staubige Wüsten, wir müssen jetzt mal in See stechen, oder?
Was oder?
Nein, das musst du mir zustimmen.
Ach so, na, ich hatte ja darum gebeten, dass wir quasi nochmal, also dadurch, dass Macho Man nicht das mir gegeben hat, was der Titel ausgesagt hat, hat sich Prime mit durch Computerstimme etc. oder was weiß ich, was über Aufzeichnung
Algorithmus hat sich gedacht gehabt,
okay, dann müsste ich dem nochmal was anderes präsentieren. Und da bin ich irgendwie auf einen Film gestoßen, der heißt irgendwie, wie heißt das, unser Captain von St. Pauli oder irgendwie sowas?
Captain Raubein aus St. Pauli.
Ja, und kurz reingeguckt. Das ist er. Das ist mein Assi-Humor. mein, die Vollatzen sind jetzt wieder da, irgendwie so die ganzen hier.
Oh, nicht nur. Aber, okay, wieder nur
aber
so.
Aber es gibt Kiez-Assis.
Ja, aber dann sei schon mal gefasst, der Film geht auch noch in eine ganz andere Richtung. Also die ersten 5 Minuten sind schon sehr stark. Mit Kurt Jürgens in der Hauptrolle. Und da kann ich schon sagen, also das wird ein Parfumsritt durch die ganzen Checklist-Punkte von Trashfilmen. Das kann ich schon mal versprechen. Captain Raubein aus St. Pauli. Ja.
Der Typ sieht ja auch so ein bisschen aus wie der Captain aus Raw Force.
Kurt Jürgens oder sein Mate?
Den Typen, den er da spielt. Der sieht so ein bisschen aus wie der Captain aus Raw Force.
Irgendwie. Ja, so ein bisschen. Ja, ja. Also stellt euch vor, der Bösewicht, ihr kennt ja Rawfuss nicht wahrscheinlich, aber wenn halt ein Bond-Bösewicht einmal einen Trash-Film-Captain spielt, ja, da kann nur Gutes dabei rauskommen. Nun gut, also, dann freuen wir uns auf das nächste Ding.
Und willst du jetzt noch gleich, wir wollten das immer so machen, dass wir noch den zweiten auch schon bekannt geben, da wir ja immer hier Doppelfolge aufnehmen.
Achso, was ist denn das? Das habe ich schon wieder vergessen. Die haben wir wieder umgeschmissen aus unseren ursprünglichen Plänen.
Naja, das Problem ist ja wieder, dass uns Jason ja wieder genommen wurde. Ja. Wir hatten noch drüber gesprochen, nicht, dass er irgendwie uns wieder rausgeschmissen wird. Ich gucke drauf, ja, da war noch eine Stunde zu haben. Tolle Show. Ja. Scheiße.
Also ist, glaube ich, die dritte Staffel, wo wir versuchen, Jason X oder Jason 10 zu besprechen. Aber immer, wenn er verfügbar ist, freuen wir uns, dass es soweit ist. Und wenn wir dann dazu kommen würden, ihn zu gucken, um ihn dann zu besprechen, hat ihn Prime wieder rausgenommen aus dem Programm. Ich weiß es nicht, wieso.
Ja, weil sie dumm sind mit ihren scheiß Lizenzproblemen da.
Nein, du musst die doch loben, falls sie jetzt kommen und uns hier sperren.
Gebe ich mal am Arsch lecken, können sie mich so nämlich. Ich würde sagen, wir machen aber trotzdem da wieder mal einen Sci-Fi-Film, weil du hast ja noch diesen komischen, mit diesem Raumschiff da irgendwie. Wie hieß das Ding gleich?
Spaceship Firestar oder so.
Ja.
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
So, da können wir nämlich ein bisschen Sci-Fi wieder mit reinbringen, da ja unser letzter Sci-Fi-Film eher so eine Gurke war.
Schönen Dank auch Luke Skywalker.
Also sorry, wenn du mit Lasern aus dem Weltall auf die Erde schießt und dann immer noch eine Invasion so machst irgendwie, da kann ich euch nicht mehr ernst nehmen.
Ja. Deswegen, ich weiß nicht, was bei diesem anderen Film kommt.
Das ist scheinbar furchtbar. Das Ding ist, ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen diesen Eye-Creature-Film halt irgendwie rauszuzögern, weil ich glaube, das wird richtig furchtbar für mich.
Okay. Ja, wir hatten mal eine Liste veröffentlicht vor dem Staffelbeginn, was wir alles mal rausgesucht hatten, aber es kommen natürlich immer wieder halt Filme dazwischen, die uns da sozusagen entgegenspringen und auch aus der Angst daraus, dass sie vielleicht wieder weg sind, bevor wir dann dazu kommen, tun wir die dann halt schneller besprechen, eben jetzt wie Captain Raubein. Aber ich kann dir sagen, also ich habe ihn ja schon gesehen, ich kann dir sagen, es lohnt sich.
Sehr gut, sehr gut. Also wird die nächste Folge auf jeden Fall schon mal gut. Und das hier Battlestar Galactica möchte gern Ding dann quasi halt die Woche drauf. Und da gucken wir mal, was das wird. Ja.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, die Aufmerksamkeit. Ja, bis zum nächsten Mal.
Du dumme Sau.
Eine Lamaré Audioproduktion.